Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Keine Durchfahrt. Es gibt Worte, die lösen etwas aus bei uns und auch bei euch heute, wahrscheinlich heute Morgen, als ihr dieses Schild gesehen habt, keine Durchfahrt, ne? Ich weiß nicht, wer von euch musste einen Umweg nehmen? Okay, einige. Die anderen sind einfach durchgefahren, ne? Es gibt Worte, die sind ganz kurz und trotzdem prägen sie sich bei uns ein und trotzdem entwickeln sie eine ganz erstaunliche Wirkung. Nicht nur, dass du einen Umweg gehen musst, aber es gibt auch andere Worte, die so eine Wirkung entwickeln und die du nicht mehr vergisst. Ich habe euch mal so ein paar von diesen Worten mitgebracht. Yes, we can. Wer erinnert sich noch an dieses Plakat? Und an diese Kampagne 2008 war das. Barack Obama hat in der Präsidentschaftswahlkampfkampagne wurde dieser Slogan gewählt, Yes, we can. Und es waren so drei Worte, die Hoffnung vermittelt haben, die für einen Aufbruch gesorgt haben, die dafür gesorgt haben, dass Menschen geglaubt haben und wieder das Gefühl hatten, hey, Veränderung ist möglich. Und ich hatte das Privileg, dass ich im Frühjahr 2009 in den USA studieren durfte und wirklich jeder lief rum mit so einem T-Shirt, hatte so einen Sticker auf seiner Stoßstange von seinem Pickup-Truck oder überall waren noch diese Plakate, Yes, we can. Drei Worte und es war Aufbruchsstimmung, es war Hoffnung da. Die deutsche Übersetzung, wir schaffen das, war nicht ganz so erfolgreich. Yes, we can. Hingegen erinnern wir uns dran. Und das hat was mit Menschen gemacht, nicht nur in den USA. Oder vielleicht kennst du diese Worte. Just do it. Just do it. Ne? Das kennt ihr alle. 1988 hat Nike, dieser Sportartikelhersteller, diese Kampagne gestartet. Und bis heute ist das so ein Slogan, den kennt man einfach. Just do it. Und ganz am Anfang dieser Kampagne war Michael Jordan, einer der größten Basketballspieler dieser Zeit, war sozusagen so, dass das die Person, die das auch verkörpert hat. Und man sieht, wie hoch er springt und die Leute dachten, ja, just do it. Also vielleicht kann ich doch höher springen, als ich dachte. Und tatsächlich war Nike, als sie mal gefragt wurden, selbst überrascht davon, was für eine Wirkung eigentlich diese Worte so erzielt haben, nicht nur im Umsatz, sondern auch in der Gesellschaft. Dass Menschen gesagt haben, ja stimmt, ich kann doch einfach mal etwas anfangen. Ich kann doch einfach mal etwas wagen. Just do it hat nicht nur eine Marke geprägt, sondern ist auch zum Lebensmotto geworden von Menschen. Es gibt Worte, die entfalten eine Wirkung, die völlig unbeabsichtigt war. Ich weiß nicht, vielleicht einige von euch haben diese Worte live im Fernsehen verfolgt. Am 9. November 1989, da sitzt Günter Schabowski bei einer Pressekonferenz in Ost-Berlin und informiert über eine neue Reiseregelung der DDR. Wer hat's gesehen? Einige waren dabei, ein historischer Moment unserer Geschichte. Und dann fragt der Journalist nach, ja, ab wann gilt denn das? Und dann blättert er so danach, man kann das gerade so sehen, so dieser Blick, wo er überlegt und sagt, ja, sofort, unverzüglich. Und was passiert? Menschen rennen los. Menschen rennen los, Schranken gehen auf, es ist nicht mehr aufzuhalten, die Mauer fällt. Und dabei war das bestimmt nicht beabsichtigt, was er da gesagt hat. Es ist einfach passiert. Diese Kettenreaktion wurde einfach ausgelöst. Worte können etwas auslösen, was größer ist in der Wirkung, als wir das erwartet hätten. Sie können Hoffnung wecken. Yes, we can. Sie können Aufbruchsstimmung erzeugen und die Atmosphäre verändern. Sie können Menschen in Bewegung versetzen, so wie das 1989 passiert ist. Und weil Worte so viel Macht haben, haben wir diese neue Predigtreihe Wortgewalt genannt. Jakobus 3. Wir steigen wieder ein. Wortgewalt, weil Worte wirklich Gewalt besitzen im Sinne von Kraft, Einfluss und Wirkung erzeugen können. Aber auch, weil Worte tatsächlich auch Gewalt ausüben können, verletzen können, zerstören können. Darum geht's nächste Woche. Heute erstmal um den Einfluss, den Worte so haben können, auch gerade zum Guten. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir die Macht und Gewalt unserer Worte deutlich unterschätzen. Wir reden, wir posten, schreiben, wir verschicken Sprachnachrichten und manchmal löschen wir sie wieder und holen sie zurück, hoffentlich noch rechtzeitig, weil ein Satz oder eine Sprachnachricht schneller aufgenommen ist, als wir manchmal ordentlich darüber nachdenken können, was wir eigentlich sagen wollen, ne? Und dann sagen wir hinterher, das war doch nur ein Kommentar. Es war nicht ganz so gemeint. Das war nur so dahingesagt. Aber bei den Menschen, die das hören, ist das nicht so. Bei ihnen sind es mehr als nur Worte gewesen. Aber wir leben in einer Zeit, wo Worte schnell von der Hand gehen. Und das hat teilweise wirklich schlimme Konsequenzen. 2024 gab es eine Studie zum Thema Cybermobbing. 6.000 Lehrer wurden befragt, Schüler und Eltern in Deutschland. Und 40% der 12- bis 15-Jährigen haben gesagt, dass sie schon mal Opfer wurden von Cybermobbing. Also, dass jemand einen beleidigenden Kommentar geschrieben hat. Oder ein Video oder Bild genommen hat und die Person bloßgestellt hat. Vielleicht in so einer Klassengruppe. Irgendwie Gerüchte verbreitet hat über soziale Medien. Und die Autoren dieser Studie, sie schätzen, dass das 2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland betrifft, die das schon mal erlebt haben. Und was mich richtig getroffen hat, ist, dass ein Viertel, also 500.000 Kinder und Jugendliche sagen, sie haben schon mal überlegt, sich das Leben zu nehmen. Hey, was Worte auslösen können, oder? Was Worte, Kommentare, Bilder auslösen können bei uns Menschen. Der Jakobus, der kannte kein Smartphone, Gott sei Dank, und keine sozialen Medien, aber der kannte Menschen. Der kannte Menschen, der wusste, wie wir ticken. Und der hat etwas geschrieben vor fast 2000 Jahren, etwas weniger, etwas geschrieben, was erschreckend aktuell ist. Und da nehme ich uns mit hinein heute in Jakobus 3. Aber bevor ich das tue, gehe ich einen Schritt zurück, denn ich will anfangen bei dem, der alle Wortgewalt wirklich hat, nämlich Gott selbst. Wir gehen mal an den Beginn der Bibel, ganz am Anfang, da erleben wir und lernen wir kennen die größte und ursprünglichste Form der Wortgewalt überhaupt. Die Bibel beginnt mit: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Den Satz kennst du bestimmt. Und wir lesen, die Erde ist zuerst wüst und leer. Finsternis liegt über der Tiefe. Und dann lesen wir im ersten Buch Mose etwas Bemerkenswertes darüber, wie Gott diese Welt und alles, was in ihr existiert, in Existenz ruft. Er sammelt kein Baumaterial, er holt nicht das Werkzeug raus, sondern er spricht. Es werde Licht. Und es wird Licht. Und dann zieht sich dieser Rhythmus durch die Schöpfungsgeschichte hindurch. Gott spricht und es geschieht. Gott spricht und Wasser und Land werden voneinander getrennt. Gott spricht und Pflanzen wachsen, Leben entsteht und bevölkert diese Welt. Sonne, Mond und Sterne kommen in Existenz, weil er spricht. Und der Psalm 33, Vers 9, der blickt so ein bisschen darauf zurück und fasst es in folgendem Satz zusammen. Denn er, Gott, sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Das ist Wortgewalt. Das ist Wortgewalt. Wortgewalt, die nur Gott besitzt. Und Gottes Wort beschreibt, wie er Dinge in Realität sprechen kann. Er schafft eine neue Realität. Wo vorher nichts war, da spricht er und etwas ist. Das kann nur Gott. Wir aber als Menschen, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und weil er ein redender Gott ist, hat er uns Sprache gegeben und wir können sprechen. Wir haben zwar nicht dieselbe schöpferische Macht in unseren Worten, leider nicht, aber Wir haben reale Beziehungsmacht. Deine Worte haben Einfluss auf deine Beziehungen. Ich kann mit einem Satz, den ich sage, zwar keine Welt erschaffen, so wie Gott das kann, aber ich kann die Welt von einem Menschen verändern. Ich kann jemandem Mut geben, ich kann jemandem Mut nehmen. Ich kann jemandem Vertrauen schenken und ihn stärken im Vertrauen und ich kann es auch zerstören mit dem, was ich sage. Ich kann Wahrheit sprechen oder zurückhalten oder Lügen verbreiten. Und vielleicht verstehen wir deshalb vom Anfang der Bibel her, dass die Bibel Sprache so ernst nimmt. Die Bibel nimmt deine Worte, unsere Worte so ernst. Und zwar so ernst, dass Sprüche 18, Vers 21 das zuspitzt. Und da heißt es, Worte haben Macht über Leben und Tod. Worte haben Macht über Leben und Tod. Und wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte genießen. Worte haben Macht über Leben und Tod. Und an dieser Stelle komme ich jetzt zum Jakobusbrief. Er greift das auf. Und ich lese uns deshalb noch einmal diese Worte aus Jakobus 3, 1 bis 5. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem einzigen winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Ich bete. Herr, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir dafür, dass es dein Wort ist. Und wir bitten dich, dass du es lebendig machst in uns, Herr. Dass diese Worte in uns etwas auslösen. Öffne unseren Verstand, öffne unser Herz dafür, dass wir verstehen, welche Wortgewalt du uns gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du ein redender Gott bist und dass du auch heute zu uns sprechen möchtest. Amen. Der Jakobus, der macht hier weiter und er sagt zusammengefasst in diesen Versen Folgendes. Er sagt, deine Sprache, wie du redest, deine Wortwahl, die verrät etwas über deine geistliche Reife. Und wenn man das so oberflächlich liest, denkt man, was will der Jakobus jetzt? Will der jetzt ein Kommunikationstraining mit uns starten? Worum geht's ihm jetzt eigentlich? Aber wenn man genau hinhört, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, er macht eigentlich genau da weiter, wo er in Kapitel 1 und 2 angefangen hat. Und ihr wisst, wir sind im Jakobusbrief unterwegs in diesem Jahr und haben auch immer noch vor, ihn komplett durchzunehmen. Aber für die, die nicht da waren für Kapitel 1 und 2, nochmal ganz kurz zur Erinnerung. In Kapitel 1, da fängt Jakobus so an, dass er sagt, es ist gut, wenn wir Prüfungen im Glauben erleben. Denn dann entwickelt sich Standhaftigkeit. Und nur dann kann unser Glaube reifen. Und dann schreibt Jakobus in Kapitel 1, Vers 22, dass wir Gottes Wort nicht nur hören sollen, sondern wir sollen Täter des Wortes werden. In Kapitel 2 bohrt er dann noch tiefer und sagt, und diese Auswirkung des Wortes, das muss spürbar werden in deinen Beziehungen, in deinem Umgang mit anderen Menschen. Wenn das nicht sichtbar wird, dann bist du nicht zum Täter des Wortes geworden. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, hey, dann ist dein Glaube tot. Dann ist dein Glaube tot. Und jetzt in Kapitel 3, da macht er da weiter und er sagt sinngemäß, wenn du wissen möchtest, wie weit du wirklich bist im Glauben, dann hör dir mal selbst beim Reden zu. Hör dir mal selbst beim Reden zu. Und dann weißt du, wie reif du wirklich bist im Glauben. Der schottische Professor für systematische Theologie, Sinclair Ferguson, der hat zu Jakobus 3 folgenden Satz formuliert und ich fand ihn so gut. Er sagt, geistliche Reife zeigt sich im Gebrauch der Zunge. Geistliche Reife zeigt sich im Gebrauch der Zunge. Er unterstreicht das und ich werde ihn noch ein, zweimal zitieren an dieser Stelle. Und das ist für uns, die wir schon länger in Matthäus oder in Gemeinde sind, herausfordernd, weil wir geistliche Reife anders bemessen, ganz häufig. Ne? Wie lange ist jemand Christ? Wie gut kennt er sich in der Bibel aus? Wie intensiv betet er oder sie? So bemessen wir geistliche Reife ganz oft. Ne? Aber wir lesen hier, es geht um das, was du sagst. Hör dir mal beim Reden zu. Wie sprichst du über Menschen, die nicht da sind, die nicht im Raum sind? Was kommt aus dir heraus, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst? Wie redest du mit deiner Frau, mit deinem Mann, wenn du richtig enttäuscht bist oder eine Absprache nicht geklappt hat, ne? Kennst du das? Wie redest du mit deinen Kindern, wenn du müde bist? Oha. Ich bin froh, dass kein Gerät mitläuft und mich aufnimmt, wenn ich richtig müde bin. Wie reden wir mit Menschen, die uns nichts geben können, von denen wir nichts erwarten? Wie redest du? Jesus, der zieht eine Verbindung zwischen dem, was wir sagen, was aus unserem Mund kommt und unserem Herzen. Er sagt in Lukas 6, 45, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Das Schöne ist, dass der Jakobus nicht als jemand hier schreibt, der seine Worte immer im Griff hat, der immer alles richtig macht, der dieser vollkommene Mensch ist, den er hier beschreibt, sondern er sagt in Vers 2, wir alle lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Er sagt, ich gehöre dazu. Nicht ihr sollt, sondern wir alle reden manchmal Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und ich muss mich nicht lange erinnern und du dich vielleicht auch nicht, vielleicht nimmst du dir mal einen Moment, um zu überlegen, welche Worte du schon mal in deinem Leben bereut hast. Kennt ihr das? Es gibt ja manchmal so Momente, wo du sprichst und während du sprichst, merkst du, ja, nee, das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Kennst du das? Vielleicht kennst du das. Oder du redest und in deinem Kopf wolltest du etwas Konstruktives sagen, wolltest du vielleicht einer Person eine Rückmeldung geben und du merkst, wie sich das Gesicht der Person verzieht, ne? Und dann versuchst du noch im Reden eine Kurskorrektur und merkst, ah, der Drops ist schon gelutscht. Das wird nicht gut. Das braucht nachher irgendwie nochmal ein Folgegespräch. Oder vielleicht kennst du das, ihr redet miteinander und ihr redet über eine Person und irgendwie merkst du an irgendeinem Punkt, ah, es ist eigentlich gar nicht so gut, dass wir über diese Person reden, wo sie doch nicht da ist. Jakobus bezeichnet die Person, die die Worte immer im Griff hat, als vollkommen. Was meint er damit? Im Griechischen steht hier Telios und das meint eigentlich, der Gedanke ist eigentlich geistliche Reife, Vollkommenheit, Ganzheit. Das steht nicht Perfektion, sondern es meint wirklich geistliche Reife. Er benutzt dieses Wort 5-mal im Jakobusbrief, weil es ein wiederkehrendes Thema ist, weil es das Thema ist, dieses Briefes, geistliche Reife und wie wir sie erlangen. Und er fragt, wie sieht reifer Glaube aus? Und seine Antwort lautet immer wieder, man hört ihn. Man hört ihn. Und der Jakobus, der macht hier in diesen 5 Versen etwas, was der Kinderarzt damals bei euch gemacht hat. Kennt ihr das noch? Was macht der Kinderarzt, wenn ihr zum Kinderarzt kommt? Er sagt, mach mal A. Kennt ihr noch, ne? Mach mal A. Streck mal deine Zunge raus und anhand deiner Zunge erkenne ich deinen Gesundheitszustand. Erinnerst du dich? Und so ein bisschen ähnlich macht das Jakobus hier geistlich. Er sagt, streck mal deine Zunge raus und dann weiß ich, wie gesund du bist in deinem Glauben. Und er erkennt und wir erkennen an unserer Zunge erstaunlich viel über unser geistliches Leben und vor allem über unser Herz und was da drin steckt. Und manchmal sind wir erstaunt darüber. Und dann beginnt der Jakobus ausgerechnet bei den Lehrern, ne? Und er sagt, hey, je größer dein Einfluss ist, desto größer ist deine Verantwortung für das, was du sagst. Je größer dein Einfluss ist, desto größer ist deine Verantwortung für das, was du sagst. Und deshalb fängt er bei den Lehrern an. Lehrer, die mit Worten arbeiten, Lehrer, die prägen, Lehrer, deren Worte wir nicht mehr vergessen. Vielleicht gibt's Worte, die du noch erinnerst aus deiner Grundschulzeit sogar, die du nicht vergisst. Und der Jakobus sagt, hey, Lehrer zu sein ist eine einflussreiche Aufgabe. Und war es damals insbesondere auch in diesen ersten Gemeinden, die da entstanden. Rechte Lehre, das, wie man prägt, wie man Kultur prägt in den damaligen ersten Gemeinden, das war so wichtig und deswegen spricht Jakobus das direkt hier an. Und deshalb weiß ich auch, wenn ich hier vorne stehe und euch das Wort auslege, was für eine Verantwortung ich auch trage. Und deshalb sage ich hoffentlich nicht irgendwas, sondern bereite mich gut vor. Versuche den Bibeltext nicht gut klingen zu lassen, damit es gut klingt, sondern ihn richtig auszulegen. Deshalb ist es nicht egal und mache ich mir Gedanken darüber, wen ich hier zitiere und welche Beispiele ich bringe. Aber natürlich gelingt das nicht immer, ne? Ich weiß noch, und vielleicht wart ihr da, ich habe mal eine Predigt gehalten über gute Haushalterschaft. Und so mit meinem Background aus dem Marketing, da ist so ein bisschen das mit mir durchgegangen, ne? Und ich habe, glaube ich, sinngemäß so als Beispiel genannt, hey, wenn du Preise nicht kennst und dich von Lockangeboten verleiten lässt, dann hast du dein Leben und deinen Haushalt nicht im Griff. So sinngemäß habe ich das gesagt. Oh. Es kam ein Gemeindeglied am nächsten Sonntag zu mir und sagte, Philipp, ich habe 5 Stück Butter gekauft. Ich möchte Buße tun. Und ich habe gesagt, oh, okay, war es ja wenigstens günstiger als in den Vorwochen. Ja, ja, deshalb habe ich das ja gemacht und ich wollte viele Kekse backen. Und ich sage, ey, Friede sei mit dir. Dafür musst du keine Buße tun. Es tut mir leid, dass du das so ernst genommen hast, so aufgefasst hast. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss wirklich aufpassen, was für Beispiele ich nenne, ne? Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Du bist dir deiner Verantwortung vielleicht auch bewusst oder vielleicht auch nicht, weil das, was hier steht, gilt nicht nur für Prediger, ne? Es gilt auch für dich. Du hast Menschen, wo deine Worte ein besonderes Gewicht haben. Du hast Menschen in deinem Leben, die hören auf das, was du sagst. Du denkst vielleicht, wer bin ich schon? Aber wenn du Mutter, Vater bist, dann weißt du, dein Kind, das merkt sich das, was du sagst. Dein Enkelkind merkt sich das, was du sagst, weil du nicht irgendjemand bist. Du merkst dir den Satz deines Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten. Dasselbe gilt für euch alle, die ihr Teamleiter seid hier in der Gemeinde. Wir haben uns diese Woche versammelt. Über 50 waren da. Eure Worte prägen, sie haben Gewicht. Oder wenn du Hauskreisleiter bist oder wenn du in der Jugend mitarbeitest, egal wo du mitarbeitest und mit Menschen arbeitest, das ist immer auch Jüngerschaft, wenn wir das hier in Gemeinde tun. Und deine Worte haben Gewicht. Vielleicht ist uns manchmal zu wenig bewusst, was unsere Worte so auslösen können. Was so ein Satz, den wir sagen, und das geht so schnell in Sekunden, andere Menschen begleitet. Ihr Leben lang. Und wir dürfen diese Warnung auch als Ermutigung verstehen. Und darum geht es heute in dieser ersten Predigt, weil du hast mit deinen Worten die Möglichkeit, Gutes zu tun und zu bewirken. Und genau dafür benutzt Jakobus diese beiden Bilder, die ich euch vorstellen möchte, die er in diesen Versen 1 bis 5 uns so bringt. Zuerst das eines Pferdes. Und er sagt, in so einem großen, mächtigen Tier wie so einem Pferd, da reicht ein kleines Zaumzeug aus, um die gesamte Kraft dieses Tieres zu lenken und Richtung zu geben. Jetzt haben die meisten von euch wahrscheinlich dasselbe gedacht wie ich. Was ist ein Zaumzeug? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, denn diese Dinger lassen sich aus der Zeit gut ausgraben. Das ist nur dieses kleine Teil. Und zu der Zeit, wo Jakobus das schreibt, hing da nicht nur häufig ein Pferd dran, sondern noch ein ganzer Streitwagen. Und mit diesem kleinen Teil kannst du dem ganzen Pferd mitsamt dem Streitwagen Richtung geben. Und dieses Bild benutzt Jakobus und als zweites benutzt er das Bild eines Schiffes und er sagt, hey, der Steuermann, was der nicht kann, ist den Wind zu kontrollieren, das kann er nicht. Aber er kann selbst im Gegenwind mit dem kleinen Ruder dem Schiff eine Richtung geben, kann darauf einwirken. Und genauso können wir mit unseren Worten Menschen Richtung geben. Du kannst deinem Kind, deinem Nachbarn, du kannst deinen Eltern Gegenwind im Leben nicht ersparen. Aber du kannst im Gegenwind Richtung geben mit deinen Worten. Du kannst etwas sagen, was hilft, durch den Sturm zu kommen für die Person. Was wäre, wenn wir die Wirkung unserer Worte viel bewusster dazu einsetzen würden, um Menschen eine gute Richtung zu geben? Wäre das nicht stark? Wäre das nicht stark, wenn uns das immer besser gelänge? Die Zunge im Zaum zu halten, ist genauso wichtig wie das, was wir sagen. Manchmal kann geistliche Reife auch Schweigen bedeuten. Eine Nachricht nicht schreiben, ein Gerücht nicht weitertragen, nicht auf einen provozierenden Kommentar reagieren oder eine Nachricht, die mich richtig hochgehen lässt. In der Bibel bedeutet Heiligung meistens nicht nur, dass wir etwas sein lassen, wie schlechtes Reden, sondern dass wir es ersetzen durch etwas Neues, Göttliches, wie gutes Reden. Wie Worte, die wir weise wählen, um Menschen Richtung zu geben. Der Sinclair Ferguson, den ich euch zitiert habe, der nennt das Vocal Holiness, Heiligkeit im Reden. Heiligkeit im Reden. Wo er sagt, hey, es geht nicht nur darum, welche Worte wir nicht mehr sagen, sondern es geht auch vielmehr darum, welche Worte sprechen wir endlich aus? Welche Worte geben wir Menschen endlich mit, die sie sonst nirgendwo hören? Der Apostel Paulus, der formuliert diesen positiven Auftrag so in Epheser 4, Vers 29. Er sagt, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Hey, das Ziel christlicher Sprache ist nicht, dass wir keine Schimpfwörter mehr benutzen, nichts Böses mehr sagen, sondern dass unsere Worte wohltun, dass sie aufbauen, dass sie dienen, dass sie etwas Göttliches hineinsprechen in das Leben und vielleicht auch in die Situation unserer Geschwister, wo es gerade ganz dunkel aussieht, Licht reinbringen. Mittlerweile kennt ihr diesen Theologen aus den USA, weil ich ihn immer wieder zitiere, weil ich ihn so schätze. John Piper, der hat eine Predigt gehalten und seine Gemeinde zu Folgendem aufgefordert. Er sagt, mach deinen Mund zu einem Instrument der Gnade. Mach deinen Mund zu einem Instrument der Gnade. Und ich finde Gedanken so stark, weil wir oft so fragen, darf ich das und das eigentlich sagen? Und die viel wichtigere Frage doch eigentlich ist, was braucht ein Mensch gerade? Was muss er gerade hören? Wo braucht er gerade diese Gnade, die durch meine Worte vielleicht hineinkommt in sein oder ihr Leben? Und wisst ihr, ich glaube, wir als Matthäus, wir können darin wachsen. Wir können wachsen in einer Kultur, wo wir unseren Mund gebrauchen als Instrument zur Gnade, wo biblische Ermutigung nicht nur einfach ein super gemacht ist. Oder, und das habe ich so oft selber gehört und mich darüber geärgert, danke für deinen Einsatz. Hey, wie oft habe ich das gehört von jemandem und ich dachte, du kennst meinen Einsatz gar nicht. Du kennst meinen Einsatz gar nicht. Hey, wir können anfangen, Menschen zu ermutigen, aber wenn wir damit anfangen wollen und unsere Kultur dahingehend prägen wollen, dann müssen wir zuerst hinsehen. Wir müssen zuerst hinsehen, genau hinschauen und dann aussprechen, was wir sehen. Hebräer 10, Vers 24 spricht davon, dass wir aufeinander achten sollen, um einander in Liebe anzuspornen und in guten Werken. Und die Reihenfolge ist entscheidend, ne? Wir beachten einander und dann spornen wir uns an, weil wir vielleicht etwas gesehen haben, weil uns etwas aufgefallen ist. Und wir Deutschen haben ein kleines Problem. Uns fällt erstmal das auf, was falsch ist, ne? Den Rechtschreibfehler auf einer Folie, den seht ihr sofort. Den sehen wir sofort und dann sprechen wir das aus. Aber ich frage euch, sehen wir genauso auch die Treue? Sehen wir genauso auch das Wachstum einer Person? Sehen wir genauso auch das, was die Person ausmacht, wie es ihr geht und wie sie trotzdem vielleicht ihr Leben bewerkstelligt und Jesus dient auf ihre Art und Weise? Sehen wir das genauso schnell und sprechen wir es aus? Sagen wir das auch? Barnabas ist für mich so ein wunderbares Beispiel. Eigentlich hieß er ja Josef, ne? Der hieß eigentlich gar nicht Barnabas. Aber die Apostel geben ihm diesen Beinamen Barnabas, was heißt Sohn des Trostes oder man kann auch übersetzen Sohn der Ermutigung. Und er kriegt diesen Namen, weil er ein Mensch war, der andere stärkte und tröstete. Der ehemalige Christenverfolger Saulus, der kommt nach Jerusalem und die Christen haben Angst vor ihm, wissen nicht, dass er sich bekehrt hat. Und der Barnabas, der tritt für ihn ein. Er stärkt ihn den Rücken. Und später gibt er Johannes Markus, nachdem er gescheitert ist auf der ersten Missionsreise, eine zweite Chance und nimmt ihn mit. Kannst du nachlesen an Apostelgeschichte 13. Der Barnabas, der hatte offenbar so eine Fähigkeit, die ich mir wünsche für mich, die ich mir wünsche für uns, Menschen nicht auf ihre schwierige Vergangenheit zu reduzieren, sondern er sah, was Gott in ihnen tun könnte. Er sah, was Gott durch sie hindurch tun könnte und er hat es ausgesprochen. Er hat es ausgesprochen. Christliche Ermutigung, ich habe mal eine Definition versucht. Christliche Ermutigung ist für mich, dass wir keine Größe in einem Menschen erfinden müssen. Wir müssen nicht etwas sagen, was nicht stimmt, einfach nur um zu schmeicheln. Aber christliche Ermutigung ist für mich, einem Menschen zu helfen, wahrzunehmen und zu entfalten, was Gott bereits in ihn hineingelegt hat. Weil die meisten Menschen, denen ich begegne, glauben, sie können nichts. Und insbesondere, wenn sie eine schwierige Vergangenheit haben, glauben sie, Gott kann mich nicht gebrauchen. Gott kann mich nicht gebrauchen. Ja, aber du machst das doch beruflich. Ja, aber nicht für Jesus, da bin ich nicht gut genug für. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Wir müssen es aussprechen. Wir müssen es aussprechen. Wir haben nicht dieselbe schöpferische Wortgewalt, wie Gott das hat und wir das so nachlesen können am Anfang der Bibel. Aber wir dürfen mit unseren Worten etwas benennen, was wir von Gottes Wirken her sehen in einem Menschen. Wir dürfen sagen, ich sehe, was Gott in dir wachsen lässt. Das dürfen wir sagen. Das dürfen wir wahrnehmen und aussprechen. Ich mache dir Mut zum Ende dieser Predigt. Sag, was du siehst. Sag, was du siehst in einem Menschen. Gebrauche die Wortgewalt, die du hast, die du vielleicht unterschätzt hast und gebrauche sie. Und denk nicht nur, wenn du jemanden siehst, oh, das macht er wirklich gut. Ah, das macht er wirklich treu, sondern sag's, sprich's aus. Sprich's aus. Ich wünsche mir für uns, für unser Miteinander, für unsere Matthäusgemeinde eine Kultur, wo Menschen das erleben, wo wir sie sehen und wo wir das, was wir in ihnen sehen, weil wir das durch Gottes Augen sehen, aussprechen. Und wo sie merken, hey, ich werde nicht auf mein Versagen reduziert, sondern hier sehen Menschen etwas in mir. Hier sehen Menschen das, was Gott in meinem Leben bereits tut, auch wenn ich ganz von vorne anfangen musste. Sie sehen das und sie sprechen es aus und sie sprechen mir gut zu. In einer Welt, in der Sprache so hart geworden ist, wo wir draußen eine Kultur erleben, die zerstört, die Menschen niederreißt, wo Sachen einfach so gepostet werden, selbst von Präsidenten, dürfen wir eine Gegenkultur haben. dürfen wir als Gemeinde eine Gegenkultur leben und unsere Wortgewalt benutzen, um Menschen aufzubauen, um sie zu ermutigen, um sie zu stärken. Und deshalb habe ich eine Challenge für dich, für die kommende Woche. Eine Aufgabe für dich, die ich dir mitgeben möchte, ganz, ganz praktisch. Seid ihr bereit? Ja? Ende der Predigt? Denk an einen Menschen, bei dem du etwas Gutes siehst, was du bisher nur gedacht hast, und sprich's aus. Sprich's aus. Treue, Begabung, Wachstum, Mut, eine besondere Art oder Ausstrahlung, ein schönes T-Shirt. Denk nicht nur, dass es ein schönes T-Shirt ist, sag's einfach. Und du wirst erstaunt sein, was für eine Wortgewalt du hast. Sag, was du siehst. Sag, was du siehst. Und das dauert vielleicht ein paar Minuten, wo du dir Gedanken machen musst, und ein paar Sekunden nur, wo du es aussprichst. Aber diese Worte, die können wie so ein kleines Ruder Menschen Richtung geben. Für Jahre, glaub mir das, für Jahre. Unterschätz deine Worte nicht. Gott hat dir Einfluss gegeben. Du kannst diesen Einfluss nutzen. Du kannst deinen Mund zu einem Instrument der Gnade Gottes machen. Sag, was du siehst. Amen. Amen. Ich bete. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du sprichst und Dinge kommen in Existenz. Und noch heute, wenn du redest, kannst du Leben verändern, retten für Zeit und Ewigkeit. Und Herr, danke, dass du uns auch Wortgewalt gegeben hast. Lehre du uns durch deinen Heiligen Geist, diese Wortgewalt richtig einzusetzen. Menschen Richtung zu geben, sie aufzubauen, entgegen der Kultur unserer Zeit, nicht runterzureißen, bloßzustellen und zu zerstören, sondern zu ermutigen, auszusprechen, wie du Menschen siehst. Und Herr, du bist hier. Ich lade dich ein, dass du vielleicht jetzt in diesem Moment jedem Einzelnen von uns einen Namen nennst, ein Gesicht vor dem inneren Auge zeigst. Wo wir immer schon gedacht haben, oh, das macht er so gut. Hey, das macht sie so hingegeben. Hey, die sind so standhaft, trotz all der Schicksalsschläge. Und wo wir es aber noch nie ausgesprochen haben. Herr, zeig dir uns diese Menschen. Legte sie uns aufs Herz. Sende uns hin zu ihnen. Und tu uns dann den Mund auf, damit wir Worte des Lebens sprechen. Und Herr, wir bitten dich für uns als Gemeinde, dass du unsere Kultur dahingehend prägst. Dass dieser Ort tatsächlich ein Ort der Gnade wird, auch durch unsere Worte. Wir danken dir für dein Reden und für all das, was du in uns schon gesehen und ausgesprochen hast, was wir lesen dürfen in deinem Wort, was uns aufbaut. Was uns hilft, diese neue Schöpfung anzuziehen, was uns hilft, dir nachzufolgen, was uns hilft, nicht aufzugeben, was uns hilft, dran zu bleiben, was uns hilft, dich zu lieben, jeden Tag neu diese Entscheidung zu treffen. Danke für deine Worte des Lebens. Lass sie sich multiplizieren in unserer Mitte, Herr. Und wir loben und preisen dich schon jetzt für das, was du tun wirst durch dein Reden, durch unseren Mund. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.